Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Hendrik Lösch und Sie sind hier nun beim mittlerweile vorletzten von insgesamt 6 Modulen zum Thema Universal Apps automatisch testen. Dieses Modul fällt ein kleines bisschen aus dem Rahmen, denn wir beschäftigen uns hier hauptsächlich mit Dingen, die so eigentlich im Visual Studio gar nicht vorhanden sind. Denn das Thema Testen von JavaScript ist so nicht von Visual Studio unterstützt. Wir müssen uns daher Erweiterungen in das Studio installieren und somit bietet uns dieses Modul nicht nur die Möglichkeit, darüber zu sprechen, wie denn nun JavaScript getestet wird, sondern auch, wie das Visual Studio zu erweitern ist. Dadurch, dass das Visual Studio erweitert werden kann, müssen Sie nicht unbedingt das Framework verwenden, das ich hier zeige, Jasmine, sondern Sie können auch andere Frameworks verwenden. Jasmine ist aber eines der am meisten verwendeten Frameworks, die ich kenne, und genau deshalb habe ich mich an dieser Stelle dafür entschieden. Sehen wir uns gleich mal an, wie unsere Anwendung aussieht. Ich habe sie diesmal CinsysCins.js genannt. Sie besteht aus einer Windows- und einer Windows Phone-Applikation. Diese enthalten jetzt zunächst keinen weiteren Code. Darüber hinaus haben wir hier die Shared-Bibliothek, die wir kennen, und diese hat ein Verzeichnis JS, in dem die entsprechenden JavaScript-Dateien liegen. Ich habe neben der JavaScript-Datei für die eigentliche Berechnung noch eine weitere für die Tests dieser Berechnung angelegt. Ich lege sie hier in das gleiche Verzeichnis. Der Einfachheit halber, man kann das auch anders machen, indem man noch Unterverzeichnisse mit für die Tests anlegt. Das spare ich mir an dieser Stelle. Wenn wir nun testen wollen, brauchen wir ein entsprechendes Testing-Framework. Wie schon angesprochen, verwenden wir Jasmine. Und dies installieren wir über NuGet. Das Testing Framework als solches sorgt dann dafür, dass wir die entsprechenden Methoden und die entsprechenden Auswertealgorithmen zur Verfügung haben, mit denen entschieden wird, ob ein Test erfolgreich war oder nicht. Neben diesem Framework brauchen wir außerdem noch etwas, das unseren Test Explorer befähigt, die Tests auszuführen und auszuweiten, die mit dem entsprechenden Testing Framework geschrieben wurden. Also, ich installiere zunächst das Testing Framework jasmine.js und nun brauchen wir noch einen Adapter für das Visual Studio und den können wir über Tools, Extensions und Updates installieren und hier empfehle ich ihn chuspar zu verwenden. Wie Sie schon sehen, ist der chuspar-Testadapter recht groß. Das liegt daran, dass es sich im Grunde um einen virtuellen Browser handelt, denn JavaScript wird ja interpretiert und nicht kompiliert. Und damit durch Jasmine die entsprechenden Auswertungen ausgeführt werden können, braucht man eben im Hintergrund eine Art Browser-Engine, die dann die Ergebnisse von Jasmine so aufbereiten, dass sie auch im Test Explorer angezeigt werden. Und das übernimmt für uns chuspar. Nun, da mein Visual Studio neu gestartet wird, können wir uns daran machen, die entsprechenden Tests zu schreiben. Das tun wir über Jasmine, indem wir zunächst die Methode bzw. Funktion Describe aufrufen. Describe hat zwei Parameter. Zunächst eine Art Kurzbeschreibung dessen, was innerhalb der Testfälle, die von Describe später noch gekapselt werden, alles passieren soll. Und eben dann eine Funktion, in der bestimmt wird, welche Testfälle es gibt. Ich schreibe das jetzt einfach mal so. Als nächstes müssen wir eine Funktion anlegen, in der die einzelnen Testfälle zusammengefasst werden können. Also Function und hier rein schreiben wir nun die Testfälle mit Hilfe von it. It ist genauso aufgebaut wie describe. Es erhält zunächst einen Beschreibungstest. Zum Beispiel eine leere Liste liefern, wenn keine Angaben geschehen. Und dann geben wir wieder eine Funktion an, in der der eigentliche Testfall beschrieben wird. In diesem Fall wollen wir eine Berechne-Methode aufrufen, also Berechne. Dieser Methode wird nichts übergeben und sie soll als Ergebnis eine leere Liste, also ein Array mit einer Länge von 0 liefern. Um nun diese Erwartungswerte und die Ist-Werte miteinander zu vergleichen, verwenden wir die Methode expect und geben dort den Erwartungswert an. Und über toBe können wir dann den tatsächlichen Ist-Wert angeben, also Ergebnis.length. Wenn wir speichern, sehen wir auf der linken Seite auch sofort, dass unser Test hinzugekommen ist und dessen Bezeichnung setzt sich nun aus dem Describe und dem It-Teil zusammen. Deswegen steht hier, berechne soll als Ergebnis eine leere Liste liefern, wenn keine Angaben geschehen. Etwas lang für diesen Bereich, aber das ist schon ein Vorteil gegenüber zum Beispiel dem, was wir aus dem C-Sharp-Bereich kennen, wo wir den Methodennamen als Beschreibung nutzen können und ihre Gemeinsamkeit gar nicht so richtig dargestellt wird, wird hier eben der Describe und der It-Teil miteinander kombiniert. It definiert sozusagen nur etwas näher, was in Describe als Vorbedingung bzw. Aktion schon mit ausgelöst wurde. Der Test selbst wurde noch nicht ausgeführt, das sehen wir daran, dass er blau und nicht grün, rot oder gelb ist. Führen wir ihn einmal aus. Sehen wir, er ist rot, denn hier passiert nichts. Immerhin kann er die Methode nicht finden. Die Methode selbst können wir recht leicht jetzt hier hineinschreiben. Dazu definieren wir eine Funktion berechne. Diese erhält keine Parameter und gibt uns zunächst ein leeres Array. Haben wir dies gespeichert? Werden die Tests aktualisiert? Ich drücke jetzt mal hier auf Run Tests After Build, speichere noch einmal und dann sehen Sie auch, dass die Tests sofort beim Speichern ausgeführt werden und der Test ist auch grün. Das finde ich persönlich sehr praktisch, sehr hilfreich, dass die Tests auch wirklich bei jedem Speichern ausgeführt werden, weil man auf die Weise sehr schnell ein Feedback darüber bekommt, was man denn gerade getan hat. Nun ist es nur leider nicht hilfreich, dass ausgerechnet unsere Berechne-Methode in unserem Testfile liegt und somit sollten wir sie eventuell eher in die Datei verschieben, in die sie eigentlich reingehört, und zwar die Berechnung.js. Tun wir dies aber und speichern unseren Test noch einmal, sehen wir, dass da was schief geht, denn er kann die Berechne-Methode wieder nicht finden. Das liegt am Scope, denn die Dateien werden ja nicht wahllos durchsucht oder wie auch immer, sondern wir müssten eigentlich die Dateien, die JavaScript-Dateien an einem zentralen Ort in das Projekt inkludieren sozusagen, also sie müssen voneinander referenzieren. Um dies nun mit JustPart zu tun, verwenden wir einen Kommentar. Das kopiere ich hier einfach mal rein. Wir geben also einen Kommentar an, der ein Reference Path enthält. Dieser Kommentar sorgt dafür, dass der eigentliche Interpreter diesen Abschnitt komplett auslässt, nicht weiter betrachtet. JustPart hingegen wird nach diesem Reference suchen und im Path-Attribut des Reference sucht er dann nach dem Verweis auf die eigentliche Datei. Das heißt, unsere Testdatei inkludiert sozusagen die JavaScript-Datei, in der der zu testende Code steht, und zwar berechnet.js. Wenn ich nun speichere, werden die Tests nochmal ausgeführt und wir sehen schon, es ist grün, alles ist erfolgreich. Der Aufbau, wie wir ihn jetzt vor uns haben, ist der wohl einfachste, den man für einen Test haben kann. Es gibt darüber hinaus bei Jasmine noch viele weitere Funktionen. Dazu gehört beispielsweise, dass man neben To-Be auch noch andere Methoden aufrufen kann, um zu vergleichen. Zum Beispiel kann man angeben, dass die Länge unseres Ergebnisses auch 0 entsprechen soll. Also ich habe das jetzt einfach nur mal umgedreht, damit es besser lesbar ist. Expect Ergebnis Length to equal 0. Neben to equal gibt es außerdem die Möglichkeit, dass zum Beispiel eine Liste nicht leer oder null sein sollte. Das hieße beispielsweise an dieser Stelle to be defined. Also es soll schon ein definiertes Ergebnis beim Aufruf der Berechnermethode geben. Man kann das Ganze aber eben auch immer umdrehen, indem man an diese Stelle nur not schreibt und damit eine Negation erhält des Begriffs, den wir anschließend verwenden. Schauen Sie an der Stelle am besten mal in die Dokumentation. Es gibt noch eine ganze Menge solcher Schlüsselworte. Ganz interessant sind an dieser Stelle aber noch zwei weitere Methoden, die man gut verwenden kann, aber eben auch mit Vorsicht verwenden sollte. Dazu gehört before each. Before each ist eine Aktion, die ausgeführt wird vor jedem it. So könnte man beispielsweise eine Funktion angeben, die Instanzen erstellt oder was auch immer. Und mit after each kann man Aktionen definieren, die nach jedem it ausgeführt werden. Beispielsweise, was weiß ich, dass die interne Variable wieder beräumt wird, beziehungsweise der Status freigegeben wird. An dieser Stelle die kleine Warnung, schreiben Sie in before each und after each nicht allzu viel Code hinein. Spalten Sie besser Ihre Describes auf, wenn Sie merken, dass die before each und after each Methoden explodieren, denn das ist immerhin Code, der für jeden Testfall aufgerufen wird und dadurch einen ziemlich hohen Aufwand bei der Ausführung von Tests bedeuten kann, wodurch dann alle Tests sehr langsam werden. Kommen wir nun noch zu einem komplexeren Thema, und zwar den sogenannten Spice. Spice oder Mocks oder Stubs oder wie auch immer sind Werkzeuge, mit denen wir überprüfen können, ob Methoden aufgerufen wurden auf die Art und Weise, wie wir das erwarten. Dazu definiere ich mir an dieser Stelle, nutze ich gleich meine Dummy-Variable und belege diese im Before-Teil einfach mal mit einem Objekt. Und dieses Objekt soll eine Methode enthalten, die es aufzurufen gilt. Diese Funktion als solches nimmt einen Wert entgegen. Und mit diesem Wert macht sie erst einmal nichts. Wir wollen einfach nur prüfen, ob die Methode mit einem Wert aufgerufen wurde und wie häufig. Dazu lege ich mir jetzt einfach nochmal ein neues it an. Um jetzt zu überprüfen, ob bei meinem Dummy-Wert die Funktion, meine Funktion auch korrekt aufgerufen wurde, muss ich dazu zunächst einen spy definieren und das mache ich mit spy on. Diesem übergebe ich zunächst die Variable, auf die er überprüfen soll, also die er überprüfen soll. Und als nächstes muss ich einen String mitgeben, in dem steht, welche Funktion denn zu überprüfen ist. Nun kann ich diese Funktion aufrufen und entsprechend die Aufrufe testen. Um nun zu sehen, ob denn die Funktion auch wirklich aufgerufen ist, verwende ich wieder expect dummy.meineFunktion to have been called. Das dürfte jetzt ein bisschen nach hinten losgehen, denn die Methode wurde ja gar nicht aufgerufen. Das sollte er mir an dieser Stelle auch sagen. Message expected by meine Funktion to have been called. Kommt ganz viel. Ist nicht passiert. Methode wurde nicht aufgerufen. Jetzt kann ich aber das ändern, indem ich sage dummy.meineFunktion und da übergebe ich einfach mal eine 1. Speichere und der Test müsste entsprechend grün werden. Genau. Nun können wir auch überprüfen, wie häufig eine solche Methode aufgerufen würde. Im Standardfall to have been called ist das irgendeine Anzahl von Aufrufen, die größer als 0 ist. Mit calls.count können wir prüfen, wie häufig, und zwar mit to equal zum Beispiel 1. Da habe ich mich verschrieben. Genau. Neben Count gibt es dann noch andere, wie zum Beispiel Any, welches eben das gleiche aussagt wie Have to be Count. Eben, es soll irgendeine Anzahl von Aufrufen geben. Wir können aber nicht nur überprüfen, wie häufig eine Methode aufgerufen würde, sondern wir können auch das komplette Verhalten der entsprechenden Methode ändern, indem wir spy on ändern. Das heißt, ich nehme den Expected-Teil zunächst erst einmal raus und zeige mit spyOn, wie man definieren kann, dass die Methode beispielsweise eine Exception wirft bzw. einen Fehler verursacht. Dazu geben wir bei spyOn end throwError und hier müssen wir den entsprechenden Error-Text eingeben, zum Beispiel Error. Wenn ich nun entsprechend speichere, kommt es zu einem Fehler, denn ein Error ist aufgetreten in meiner Funktion. Das soll ja auch genauso sein, denn wenn meine Funktion aufgerufen wird, soll dieser Error ausgelöst werden. Nun möchte ich aber auch noch prüfen, ob es denn tatsächlich zu einem Fehler gekommen ist, um auch das gleich nochmal zu zeigen. Und das geht wieder über die Expect-Methode. Dazu wird expect eben eine Funktion übergeben, in der die andere Funktion aufgerufen wird. Also das, was wir an dieser Stelle haben. Und dann soll darin, also wir rufen innerhalb unserer Funktion, die von expect aufgerufen wird, die Funktion auf, die einen Fehler verursacht bzw. verursachen soll. Und dann überprüfen wir, ob dieser Fehler auch tatsächlich geworfen wurde, indem wir dran schreiben to throw error. Der Test ist grün, denn der entsprechende Fehler wird geworfen. Wir haben unsere Funktion ja genauso konfiguriert. Bleiben noch zwei Sachen. Wir müssen noch überlegen, wie wir Rückgabewerte angeben können und wie wir überprüfen können, ob denn die korrekten Parameter übergeben wurden. Gehen wir ein Stück zurück. Zunächst wird meine Funktion mit 1 aufgerufen. Und nun möchte ich eben prüfen, ob der Parameter auch tatsächlich 1 war. Ich muss an der Stelle noch das ThrowError entfernen. Und man kann es sich schon denken, wir werden die Parameterüberprüfung mit expect vornehmen. Und dazu rufen wir wieder auf dummy. Dort meine Funktion, den Wert calls auf und können dann mit args for angeben, welche Argumente wir denn gerne hätten. Das heißt, hier übergeben wir einen Index und zwar für den Aufruf, dessen Argumente wir überprüfen wollen. Wichtig ist dabei, dass wir als Ergebnis jetzt nicht etwa 1 erhalten, sondern wir erhalten eben eine Liste der Argumente und demnach erhalten wir eine Liste mit dem Wert 1. Kleiner Fehler passiert. Wir sind 0 basierend, demnach für den 0. Aufruf muss eine 1 übergeben werden. Diese 1 wird aber nicht als 1 zurückgegeben, sondern sie wird als eine Liste mit einem Element, und zwar der 1, zurückgegeben. Wenn ich nun mehrere Aufrufe habe, indem ich zum Beispiel die Methode noch einmal mit einer 2 aufrufe, dann würde die Überprüfung entsprechend so aussehen, dass ich für den 2. Aufruf mit dem Index 1 also eine 2 erhalten würde. Man kann aber neben args for auch sich alle Argumente gleich geben lassen, also alle Argumentenlisten, und zwar mit all args. Dies ist dann wiederum eine Liste oder ein Array von Arrays mit den entsprechenden Werten. Kann weg. Ich speichere und es müsste grün bleiben. Genau. Also der erste Aufruf war mit dem Parameter 1, der zweite Aufruf mit dem Argument 2 und so weiter und so fort. Nun noch abschließend, wie können wir konfigurieren, dass eine Methode einen bestimmten Wert zurückgeben soll? Dazu müssen wir wieder bei spyOn ansetzen und sagen hier end return value beispielsweise die 2. Nun könnte ich der Einfachheit halber diesen Wert mal auffangen und er müsste eigentlich den Wert 2 enthalten. Stimmt, wenn ich jetzt einmal hier eine 3 angebe, müsste der Test fehlschlagen, denn 3 wird ja gar nicht zurückgegeben, sondern 2 wird zurückgegeben. Also auch das Angeben von Return-Werten ist sehr einfach. Dank der Flexibilität von JavaScript können wir sogar Rückgabewerte für Methodenfunktionen angeben, die überhaupt keinen Rückgabewert in unserer Definition haben. Das ist Geschmackssache, da muss man einfach aufpassen während der Programmierung, dass es an der Stelle nicht schief geht. Eine Kleinigkeit hätte ich fast noch vergessen, und zwar normalerweise, wenn Sie einen SPY definieren, dann wird die Funktionalität der Methode, die dort aufgerufen wird, nicht ausgeführt. Damit die Funktionalität der Funktion doch noch aufgerufen wird, selbst wenn ein SPY auf dieser Funktion liegt, müssen Sie bei SPYON ein weiteres Schlüsselwort angeben. Durch callThrough wird eben die Funktion tatsächlich ausgeführt, die auch im eigentlichen Produktivcode konfiguriert wurde. Wenn es nicht angegeben wird, wird die Funktion als solche überschrieben und macht nur das, was dem SPY entsprechend als Konfiguration mitgegeben wurde. Das war's an dieser Stelle auch schon zum JavaScript-Testing. Ich muss dabei gestehen, dass ich wahrscheinlich 40% dessen, was Jasmine kann, ausgelassen habe. Das Framework ist tatsächlich sehr umfangreich und ich möchte aber nicht noch mehr Informationen zu bestimmten Spezialthemen geben. Es soll an dieser Stelle ja vor allem erst einmal darum gehen, die wichtigsten Use Cases für ein solches Testing-Framework abzudecken. Ich denke, das habe ich getan. Sie haben außerdem gesehen, wie Visual Studio entsprechend erweitert werden kann, damit auch das Testen von JavaScript-Applikationen möglich ist. Hier, wie gesagt, wird eben auf die Community zugegriffen. Das Adapter-System von Visual Studio lässt eine Erweiterung ziemlich einfach zu, warum sich also dann die Arbeit doppelt machen.